Verbrechen. Der Podcast.
True Crime Freunde, aufgepasst, es gibt wieder eine neue Folge von Krone Verbrechen. Mir zur Seite ist Martina Prewein von der Kronenzeitung und vom Magazin Krone Verbrechen. Hallo Martina.
Hallo, servus.
Und ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Heute gehen wir ins Jahr 2022. Es ist der frühe Nachmittag des 4. August. Und zwei junge Burschen in Wien Mariahilf, 7 und 9 Jahre alt, sind an diesem Tag völlig auf sich alleine gestellt. Sie kümmern sich alleine um ihr Mittagessen, gehen einkaufen und nehmen einen Termin bei einem Augenarzt wahr. Und der Sprechstundenhilfe fällt auf, dass sie ohne Begleitung da sind. Und sie fragt, wo ist eigentlich eure Mama? Und die Geschichte, die dahinter steckt, Martina, ist unglaublich.
Ja, die Kinder sind sehr verunsichert und sagen dann, es ist irgendetwas daheim passiert. Sie wissen es nicht genau. Sie sind zu dem Zeitpunkt vermutlich schwer traumatisiert und haben auch da sehr viel verdrängt, was in der Nacht davor daheim bei ihnen passiert ist, können erst viel später wirklich darüber sprechen, ja. Diese beiden Buben, eben 7 und 9 Jahre alt, haben gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Schwester und ihrer Mutter in einer Wohnung in Wien-Mariahilf gelebt. Die Mutter hatte einen Lebensgefährten, einen Tunesier, 49 Jahre alt. Und es ist in dieser Nacht von dem 3. auf den 4. August 2022 in dieser Wohnung zu einer abscheulichen Tragödie gekommen.
Was da genau passiert ist, weiß man ja nicht wirklich, beziehungsweise man weiß es nur aus seinen Schilderungen. Du hast im aktuellen Magazin Krone Verbrechen, das ja immer noch erhältlich ist, beschrieben, wie er beim Prozess Aussagen tätigt und erklärt, was da genau passiert sein soll. Was sagt er denn, was passiert ist?
Er sagt, also ich möchte vorweg sagen, die beiden waren schon einige Zeit, also seit 2019 zusammen. Dieses Paar haben aber nicht zusammen gelebt, hatten sich über eine Partnerschaftsplattform im Internet, über so eine Gratis-Vermittlungsbörse kennengelernt und waren seitdem eigentlich ein Paar. Haben aber, wie gesagt, eben in unterschiedlichen Wohnungen gelebt. Allerdings, er hat viel, viel Zeit bei seiner Freundin daheim verbracht. Die Beziehung zu den Kindern von der Frau soll vor allem zu dem Mädchen von Anfang an sehr problematisch gewesen sein. Also das Mädchen hat ihn nicht akzeptiert, konnte ihn nicht leiden. Die Kinder hatten auch irgendwie ein komisches Gefühl bei ihm, obwohl sie noch so klein waren, die kleinen Buben. Es hat nämlich dann, also das will ich vorwegnehmen, also dieser ältere Bub, der 9-Jährige, hat dann im Prozess ausgesagt, dass er schon immer das Gefühl hatte, dass er seiner Mama mal etwas antun würde. In dieser ganzen Beziehung zwischen den beiden muss es schon irgendwie auch zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Ich will jetzt zu dieser Tatnacht kommen. Fakt ist, dass dieser Mann die 14-jährige Tochter und seine Lebensgefährtin erwürgt hat. Das Mädchen vermutlich im Wohnzimmer. Man muss sich so vorstellen, in dieser Wohnung hat es gegeben ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, Küche halt und sonstige Nebenräume. Laut Aussagen der Buben wäre es so passiert, also sie wären irgendwie in der Nacht wach geworden durch Hilfeschreie, laute Geräusche. Zuerst sei auch die 14-Jährige in dem Zimmer schon mit ihnen gewesen und habe dort geschlafen. Es gibt Aussagen, dass die 14-Jährige von dem Mann, von diesem Tunesier, rausgeschleppt wurde aus dem Zimmer. Es gibt Aussagen, dass das Mädchen von ihm im Wohnzimmer erwürgt wurde. Die Frau wurde offenkundig wirklich, das haben Tatortspuren dann ergeben, im Bett erwürgt und das Mädchen dann, also nach der fürchterlichen Tat, dann ihm neben die Mutter gelegt ins Bett.
Den Aussagen des Mannes entnimmt man, dass offenbar eine Art romantischer Abend geplant war. Da sagt er zumindest, eine Art Kerzenschein-Romanze mit darauffolgenden Sexualkontakt. Wie beschreibt er das, was da eigentlich geplant war und was sagt er denn eigentlich, warum das Ganze so unter Anführungszeichen eskaliert ist? Wie kam es dazu?
Also er beschreibt es so, er sagt, seine Lebensgefährtin und er hätten immer wieder Sadomaso-Sex miteinander gemacht. Und auch an diesem Abend, da war das eben so geplant. Und dazu hätte eben auch gehört, dass er seine Freundin bis zur Bewusstlosigkeit würgt. Ob das Ganze jetzt stimmt oder ob das einfach von ihm eine Behauptung ist, ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Es könnte vielleicht wirklich so gewesen sein, also er behauptet, dass das Mädchen, das 14-jährige Mädchen, irgendwie die beiden dann beobachtet hätte, irgendwie die Türe aufgemacht hätte zu dem Schlafzimmer, weil sie da irgendwelche Geräusche gehört hat und gesehen hätte, dass die Mutter regungslos am Bett liegt. Ob die da in Wahrheit schon tot war oder nicht, wird man auch nie mehr herausfinden können. Oder ob das wirklich im Zuge eines Sexspiels war und sie dann wieder aufgewacht wäre und nur kurz bewusstlos gewesen ist, das ist wirklich nicht mehr herausfindbar. Auf jeden Fall auf das hinauf hätte das Mädchen eben wild zu schreien begonnen und da hätte irgendwie die Kontrolle über sich verloren und hätte dann das Mädchen erwürgt.
Das beobachtet zumindest einer der beiden Buben, der natürlich von den Schreien wach geworden ist. Der öffnet die Türe und sieht sozusagen ein grauenvolles Bild. Was sieht er da?
Ja, da sieht er eben, wie das Mädchen am Boden liegt, verzweifelt um sich strampelt und dieser Mann, dieser Tunesier, über dem Mädchen ist und sein fürchterliches Werk an dem Kind begeht. Dieser Mann hat dann auch diese zwei Kinder, die natürlich auch geschrien haben, also die hat er dann fürchterlich bedroht und hat sie dazu gezwungen, in ihr Zimmer zu gehen und von dort nicht wegzugehen. Und die haben dann fürchterliche Angst gehabt und sind dann in dieses Zimmer gegangen. Und also irgendwann haben sie dann gehört, dass er die Wohnung verlassen hat. Und sie konnten dann einschlafen und wie ich zuerst schon gesagt habe, wahrscheinlich haben sie da, weil sie haben dann nicht einmal nachgesehen mehr in dem Schlafzimmer, was da irgendwie los ist. Oder sie haben nicht mehr gesehen nach der Mutter oder der Schwester, sondern sie dürften das Ganze irgendwie so in ihrer Panik, in ihrer Traumatisierung von sich geschoben haben, dass sie dann am nächsten Morgen, wie sie dann aufgewacht sind sie da in der Küche gewesen, dann haben sie irgendwie Essen gesucht, dann haben sie gemerkt, dass sie da zu wenig Essen zu Hause haben. Der ältere Bub hat dann irgendwie Geld aus einer Spardose genommen und ist dann mit seinem kleineren Bruder in einen Supermarkt gegangen, hat dann dort Essen eingekauft für die beiden und dann wusste der auch, dass er um 14 Uhr bei einem Augenarzt eine Kontrolle gehabt hat. Und dort ist er dann eben hingegangen, auch mit dem kleinen Bruder. Und wie du zuerst gesagt hast, die Sprechstundenhilfen waren dann eben sehr alarmiert darüber, dass da nicht die Mutter dabei war wie sonst.
Und haben daraufhin auch die Polizei verständigt.
Genau,
die in die Wohnung eindringt, um Nachschau zu halten, was ist da passiert. Und der Polizei bietet sich dann ein furchtbares Bild, ein Bild, das die zwei Buben nicht gesehen haben noch, und zwar im Schlafzimmer.
Da liegen dann diese zwei Frauenleichen im Bett.
Der Verdacht wird vermutlich auf den Lebensgefährten fallen, der ist aber schon, hat die schon aus dem Staub gemacht.
Ja klar, also die Burschen wurden dann sehr behutsam vernommen und haben dann schon den Hinweis gegeben, also dass da etwas Fürchterliches passiert ist in dieser Nacht und dass ihr quasi Stiefvater unter Anführungszeichen etwas Schreckliches getan hat. Es hat dann natürlich eine Großfahndung nach diesem Tunesier begonnen. Der konnte dann eigentlich erst mehrere Wochen nach der Tat, nach der fürchterlichen Tat, in Frankreich ausgeforscht werden und verhaftet werden dort.
Der damals 49-jährige Mahmoud wurde also in Paris gefasst. Wer ist er eigentlich und kann man daraus auch ableiten möglicherweise, warum so weit gekommen ist?
Das ist eben schwer, man kann es schwer ableiten davon, weil er wurde ja auch gerichtspsychiatrisch dann untersucht. Der Gutachter hat dann festgestellt, dass er keinerlei psychische Störungen hat und auch, was dann irgendwie so nachrecherchiert werden konnte in seiner Geschichte, war zwar teilweise auffällig, aber jetzt nicht übermäßig auffällig, sodass man wirklich dann ausgehen hätte können, dass das sozusagen eine tickende Zeitbombe ist. Ein Mensch, der irgendwann einmal was Fürchterliches tun wird. Also ich will jetzt kurz mal die Geschichte von ihm erzählen. Er stammt aus halbwegs guten Verhältnissen aus Tunesien und ist dort aufgewachsen mit 6 Geschwistern. Sein Vater soll einen guten Job gehabt haben. Er selbst hat nach 4 Klassen Gymnasium dann die Schule abgebrochen und hat dann so verschiedene Jobs angenommen, hauptsächlich in der Gastronomie. Und mit 25, 28 hat er in einem Hotel gearbeitet und hat dort eine Österreicherin kennengelernt. Diese Österreicherin hat sich dann so in ihn verliebt und er sich angeblich auch in sie, dass die beiden dann beschlossen haben, dass er nach Österreich kommen soll und die beiden haben geheiratet. Sie haben dann auch 2 Kinder bekommen miteinander, 2 Buben. Er hat dann immer weiter da in Österreich in der Gastronomie eben gearbeitet, hat auch schnell die Sprache gelernt, also Deutsch gelernt, hat schon ein bisschen gekonnt von seinen Jobs in Tunesien. Die Frau hat dann aber im Nachhinein gesagt, bei Verhören der Kripo, also dass sich dieses Verhältnis ab dem Zeitpunkt, wo sie das erste Kind bekommen hat, hat er sich zu verändern begonnen, also war sehr herrschsüchtig, hat sie irgendwie von ihren Freundinnen quasi abgeschnitten, sie durfte nicht mehr alleine weggehen und er wollte halt der vollkommene Herrscher über diese Familie sein.
Dieses Paar trennt sich nun, wann war das dann und wie viel Abstand war dann, bevor dann sein späteres Opfer kennengelernt hat.
Das war ungefähr 2018, da gab es dann auch die Scheidung, eben aus diesen genannten Gründen. Mhm. Und er hat sich dann sofort auf Partnersuche gemacht im Internet.
Hatte er noch Kontakt zu seinen Söhnen?
Ja, bis zuletzt, ja. Aber jetzt nicht besonders viel. Also er hatte schon Kontakt zu ihnen, aber nicht besonders viel. Dann hat er eben diese Frau kennengelernt.
Wie hat sich die Beziehung mit der Renata Ö, seinem späteren Opfer, eigentlich gestaltet von Anfang an? War da viel Verliebtheit zunächst da, weiß man das?
Angeblich soll bis zuletzt relativ viel Verliebtheit da gewesen sein. Nur irgendetwas kann ja in dem Ganzen auch nicht gestimmt haben, weil wenn die Kinder schon also so ein schlechtes Gefühl hatten bei diesem Mann. Und das ist dieses 14-jährige Mädchen ist einmal sogar für einen Monat wieder zum Vater gezogen, also zu einem leiblichen Vater gezogen, eben weil die Beziehung zu diesem Freund von der Mutter so schlecht war.
Aus den weiterführenden Ermittlungen und auch aus dem Prozess heraus kann man ja gut rekonstruieren, wonach er in Paris gegoogelt hat. Und das gibt ja auch ein bisschen ein Bild, wie kaltblütig oder sorglos dieser Mensch eigentlich ist. Denn er hat schon nur wenige Tage, nachdem er seine Partnerin und seine Stieftochter umgebracht hat, nach weiteren Partnerschaften in Paris bzw. Frankreich gegoogelt.
Ja, also er ist ja wirklich sofort nach dieser Tat dann geflüchtet und hat dann versucht, sich dort in Frankreich eben ein neues Leben aufzubauen. Hätte dann dort wahrscheinlich als U-Boot leben wollen, ja. Mhm. Vielleicht irgendwo auch in der Gastronomie irgendwelche Jobs schwarz zu bekommen versucht. Und er hat dann sofort viel gegoogelt, also nach seiner Tat. Also was da in österreichischen Medien geschrieben wird, also er hat da 100-mal irgendwie eingegeben, eben die Adresse, an der das passiert ist, dann zwei tote Frauen, Wien Maria Hilf, lauter solche Dinge, also Fahndung, er hat dann auch seinen Namen eingegeben, wie groß nach ihm gefahndet wird, um das irgendwie zu erfahren durch diverse Zeitungsberichte, die damals auch erschienen sind. Gleichzeitig hat er sich aber auch dort sofort auf Partnerschaftsbörsen eingeloggt und hat halt versucht, wieder eine Frau kennenzulernen. Er hat das wirklich also sehr massiv betrieben. Das dürfte so irgendwie ein durchgehendes Muster von ihm gewesen sein, dass er halt immer sofort eine neue Beziehung geführt hat. Er wurde dann auch damit im Prozess konfrontiert. Da hat er gesagt, dass er sich einfach ablenken wollte.
Wie hat er sich da verhalten? Hat er Reue gezeigt? Hat er gesagt, das war alles ein Unfall?
Er war eigentlich bis zuletzt extrem kaltblütiger. Man hat dann schon gemerkt, wie dann die kontradiktorischen Aufnahmen von den Befragungen mit den Kindern vorgespielt wurden, dass er dann irgendwie, dass das eine gewisse Wende gegeben hat in dem Ganzen. Also er wurde dann letztlich zu lebenslanger Haft verurteilt.
Martina, danke für diese Geschichte. Noch einmal der Hinweis, das aktuelle Krone-Verbrechen-Magazin ist immer noch erhältlich. Wer von True Crime wöchentlich nicht genug bekommen kann, der hat die Möglichkeit, sich den Newsletter von Martina Prewein zu abonnieren, und zwar auf krone.at, der Krone-Verbrechen-Newsletter, jeden Montag ganz neu. Martina Prewein, vielen Dank.
Ich danke dir.
Krone-Verbrechen, der Podcast.